Ja, drei Pastoren aus unterschiedlichen Denominationen streiten sich darüber, was die beste Gebetshaltung ist beim Beten. Der eine Pastor sagt, also für ihn ist es relativ eindeutig, die Hände wären ausschlaggebend, man müsste also mit erhobenen Händen so zusammengefaltet beten. Der Pastor von der anderen Denomination sagt, nee, das sei nicht so, die beste Gebetshaltung sei also im Knien zu beten, man müsse also kniend vor Gott treten, das wäre ein Zeichen der Ehrfurcht. Der dritte sagt, das kann ich noch überbieten, die beste Form wäre also auf dem Boden liegen, so ausgebreitete Arme, wie das im Orient ist, das wäre die beste Art zu beten. Ein Telefontechniker, der gerade das Telefon im Raum repariert hat, ruft rein, nee, das die beste Gebetshaltung, die ich erlebt hatte, oder das, die beste Gebetserhörung, die ich hatte, war, als ich in 20 Metern Höhe an einem Sicherungsseil kopfüber vom Strommasten hing. So müsste man beten. Da könnt ihr jetzt drüber streiten, welche Gebetshaltung für euch die angemessene ist. Wir predigen ja über, oder haben jetzt die Reihe Gebet, Prüfsteine des Gebetes. Letzte Mal haben wir gehört, Prüfstein, um herauszufinden, was für Beten wirklich entscheidend ist, was manchmal nur Katzengold ist, also falsches Gold, was wirklich Gebet ausmacht. Und heute in diesem zweiten Teil der Reihe wollen wir uns also darüber Gedanken machen, was Beten erfordert, in Anführungszeichen. Dass wir uns auch mal anschauen, in welcher Einstellung des Herzens wir beten. Wir haben über die Reihe des Gebets, habe ich dieses Zitat von Wilhelm Busch gestellt, das zeige ich euch nochmal, das Recht zum Beten, zum Gebet ist ein wundervolles Geschenk Gottes an uns. Das finde ich einen schönen Satz, dass man darüber nachdenkt, nutze ich dieses Vorrecht, das ich habe. Und in der ersten Predigt haben wir gehört, Gebet ist vor allem ein Reden des Herzens mit Gott. Und wenn es darum geht, was Beten erfordert, wird hoffentlich deutlich, es liegt nicht an der Gebetshaltung, sondern es hat mehr mit unserem Herzen zu tun. Und drei Einstellungen, die uns helfen, dass unser Beten wirklich von Herzen kommt, möchte ich uns mit uns heute anschauen, die so wesentlich sind. Das erste habe ich mal geschrieben, Gnade im Namen Jesu beten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mit Amerikanern betet oder Menschen, die aus dem amerikanischen Kontext kommen, die beenden eigentlich jedes Gebet immer mit dem Namen In Jesus' Name, Amen. Also das kommt immer. Ne? Man darf so beten, wir Deutschen machen das für gewöhnlich nicht unbedingt, man darf so beten, aber eines darf man nicht machen, diese Formulierung ist keine magische Formel. Ne? Nach dem Motto, wenn das fehlt, wäre das Gebet nicht richtig. Und trotzdem ist es wichtig, dass man im Namen Jesu betet. Und jetzt ist eben wichtig, was bedeutet das, im Namen Jesu zu beten? Im Namen Jesu zu beten heißt zu wissen, wenn ich bete, dann bete ich, weil es einen Mittler zwischen Gott und Menschen gibt, der mir die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt mit Gott zu reden. Ich darf im Namen Jesu beten, weil Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat. Im 1. Timotheusbrief heißt es mal in Kapitel 2, Vers 5, es gibt nur einen Gott, nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Also, Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Du und ich, wir haben das letzte Woche gehört, der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen direkt zu Gott kommen durch Jesus. Also, wenn wir in Jesu Namen beten, sind das Gebete, die darum wissen, der einzige Zugang zu Gott liegt in Jesus, in dem, was er für mich getan hat. Ein Beispiel. In dem Buch Beten von Timothy Keller, der beschreibt so ein Bild, das so ein bisschen in diese Richtung geht und uns hilft. Er sagt, Timothy Keller war bei einer Konferenz, wollte mit dem Referenten reden. Der Referent, da waren noch ganz viele andere Studenten, die vor ihm standen. Und der Referent wirkte nicht sonderlich übermäßig interessiert an den einzelnen Studenten. Aber Timothy Keller sagte, ich hatte einen Vorteil, ich kannte einen guten Freund des Referenten und habe ihn dann in dessen Namen grüßen dürfen. Und plötzlich war alles anders. Der Referent hat mich angeschaut, weil ich seinen Freund kannte und hat mir ganz anderes zugehört. Und wisst ihr, beten heißt eigentlich genau das, weil wir Jesus kennen, weil wir in Christus sind, hört der Vater uns zu? Dürfen wir zu Jesus kommen und dann ist er interessiert an dem, was du und ich sagen? Das ist uns manchmal nicht so geläufig, was das für ein besonderes Geschenk ist. Paulus schreibt im Epheserbrief in Epheser 2, Vers 18, durch ihn, also Jesus, haben wir beide, also Juden und Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Das Wort Zugang, das hier benutzt wurde, wurde in der Antike benutzt, wenn also ein Untertan einen Termin beim König wollte, zum König gehen wollte, dann bekam er unter Umständen Zutritt gewährt, um vor den König gehen zu dürfen. Ohne die Erlaubnis durfte man das nicht wagen. Darauf stand der Tod. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Esther aus dem Alten Testament. Sie ist Königin, die Frau des Königs. Und Mordechai, ihr Onkel, bittet sie, im Namen des Volkes und im Namen Gottes vor den König zu treten und für das Volk zu bitten, weil der böse Haman die Israeliten auslöschen will. Und selbst die Königin sagt, ich darf nicht einfach vor dem König erscheinen, das geht nicht. Und dann sagt sie den Leuten, betet und fastet für mich, dass ich, wenn ich vor den König trete, Gnade finde vor seinen Augen. Das Volk macht das und dann ist diese Geschichte, Esther tritt vor den König, es ist so eine Spannung im Raum und der König fragt, was wünschst du, was kann ich für dich tun? Bis dahin war die Situation unklar. Und wie gesagt, das war der König und die Königin. Oder der König und ein einfacher Untertan. Und jetzt stellt euch vor, was es für ein Vorrecht bedeutet, wenn wir Menschen, die durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist, der auch in unserem Leben immer wieder Fuß fassen will, wenn wir Menschen plötzlich zu dem König der Könige einfach so kommen dürfen, treten dürfen, was das für ein Vorrecht ist, einfach zu Gott kommen zu dürfen. Du und ich, wir können einfach eine Audienz beim höchsten König haben. Wir können sagen, Jesus ist mein Freund und weil Jesus mein Freund ist, dürfen wir zum Vater gehen. Das ist ein wunderbares Geschenk. Der griechische Philosoph Aristoteles, der sich nicht ganz klar war, wie das so mit den Göttern ist, ob es sie überhaupt gibt oder nicht, aber einem war dem Aristoteles klar, eine Freundschaft mit einem Gott, falls die existieren, kann es nicht geben. Denn für Aristoteles setzt Freundschaft etwas voraus, dass man sich auf einem Niveau bewegt, dass man gleiche Interessen hat, ungefähr gleich mächtig ist. Und dafür Aristoteles klar war, wenn es einen Gott gibt, ist Gott eben da und der Mensch vielleicht da unten. Kann man zu Gott vielleicht kommen, aber man kann mit Gott keine Freundschaft haben. Man kann Gott nicht wie mit einem Freund reden. Und das Besondere ist, im Namen Jesu zu beten heißt, dass ich jetzt zu Gott kommen kann, weil ich ja im Namen Jesu bete, seines Sohnes, darf ich wie ein Freund mit einem Freund mit Gott reden. Wir haben einen Hohepriester, einen Fürsprecher, der es möglich macht, dass wir jederzeit so zu Gott kommen können. Hebräer 4, Vers 16 hatten wir letzte Woche schon, jetzt lesen wir Vers 15 noch dazu. Dieser Hohepriester, also Jesus, versteht unsere Schwächen, weil er dieselben Versuchungen begegnet sind, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Und lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Nochmal, damit wir es verstehen, wie ungeheuerlich unser Vorrecht ist. Die Philosophen, Aristoteles, wie sie heißen, würden das für ungeheuerlich finden, dass du und ich einfach zum König der Könige kommen dürfen und mit ihm reden können, sagen können, Abba, Vater, in einem freundschaftlichen Verhältnis mit Gott reden können. Ein wunderbares Geschenk. Im Namen Jesu zu beten bedeutet eben anzuerkennen, dass Jesus mir Gnade geschenkt hat, dass ich jetzt zu Gott komme, nicht wegen meiner Leistungen, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Wir beten manchmal allerdings anders. Wir stehen manchmal in der Gefahr, mit Gott trotzdem beim Beten so aufrechnen zu wollen. Ein Beispiel, dass zum Beispiel jemand mit einem Referenten ihn fragt, er hätte ein Problem mit dem Beten und erklärt es ihm, er sagt, ich bin seit 30 Jahren Christ und versuche mit Gott auch zu leben, ich gebe mir Mühe, seit 20 Jahren arbeite ich in der Jungscha mit, seit 10 Jahren mache ich Gottesdienstleitung. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Gott mein Gebet nicht erhört. Was ist denn da eigentlich falsch? Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken auch kennst, dass man manchmal denkt, ich mache doch alles gut, warum hört Gott mir nicht zu? Das ist menschlich so zu denken, dahinter steckt allerdings eine Gefahr, dass ich nämlich mit Gott anfange zu rechnen, aufzurechnen mit meinen Leistungen, was ich getan habe. Und deshalb müsse Gott mir zuhören, weil ich mir ja Mühe gegeben habe. Es ist verständlich, so zu denken, aber es ist nicht richtig. Meine Frau, die verstorben ist, meine erste Frau zum Beispiel, das ist ganz normal, dann zu denken, warum passiert mir das, wenn man so krank wird? Da wird auch keiner was gegen sagen, das ist menschlich. Aber wir dürfen nicht in so eine Haltung kommen, dass wir mit Gott anfangen, jetzt zu rechnen. Denn wir treten immer im Namen Jesu vor Gott, nie in unserem eigenen, mit unseren eigenen Werken, sondern immer in dem, was Jesus für uns getan hat. Wir dürfen natürlich Jesus sagen, was uns beschäftigt, aber wenn wir rechnen, dann kommen wir sozusagen in unserem eigenen Namen. Und dann kann es manchmal auch sein, dass Gott eben einfach vielleicht nicht zuhört oder uns korrigiert. Er sagt, du bist hier in der falschen Autorität, mit dem falschen Anspruch. Torrey, amerikanischer Theologe, hat es einmal so formuliert, das steht schon da. Wenn wir im Gebet vor Gott treten, dürfen wir uns nicht darauf berufen, was wir an Gutem vorzuweisen haben, sondern allein auf das, was Jesus Christus getan hat. Also nochmal, damit wir es verstanden haben, natürlich erhört Jesu, hört Gebete und hört auch zu und wir dürfen das auch sagen, aber Gott erhört Gebete nicht wegen deiner oder meiner Leistung, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Das ist der wichtige Unterschied. Jesus erhört Gebete deshalb, weil er gesagt hat, wenn ihr mich bittet, in meinem Namen betet, dann will ich es tun. Um seiner Willen erhört Gebete, Gott Gebete, weil er selber dahinter steht. Aber nochmal, er hört und er hört auch Gebet, so wie es für uns gut ist. Der erste Gedanke, im Namen Jesu beten. Der zweite, Ehrfurcht, Glauben mit Staunen, habe ich das mal so gesagt. Also eine wichtige Einstellung beim Beten ist eigentlich auch, natürlich haben wir gerade darüber gesprochen, wir dürfen mit Gott wie mit einem Freund reden und trotzdem ist er ja der König. So eine gesunde Mischung von Intimität und trotzdem, Staunen. Irgendwie soll beides zusammenkommen. Dieses Vorrecht Gottes zu sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Grand Canyon. Ich war noch nicht da, hoffe irgendwann mal dahin zu kommen. Ich habe nur jemanden beschreiben sehen, behören. Und das lese ich jetzt vor, was er gesagt hat, als er da war. Er hat geschrieben, als ich am Rand des Canyons stand und hinausblickte, kann man die Schönheit, die Unermesslichkeit, die Schöpfung von Gottes Wunder nicht in Worte fassen. Bilder und Worte hätten niemals wiedergeben können, was ich sah und fühlte. Da war jemand so mal von der Größe der Schöpfung so überwältigt, dass er nur staunen konnte, wie groß Gott ist. Manchmal gibt es so Momente, dass man irgendwo in der Gegend ist, in den Alpen, in weiß nicht wo, und so staunt über die Schönheit und denkt, wie groß muss Gott sein, dass er das gemacht hat. Und dann innerlich sich richtig freut und begeistert ist. Die Schöpfung zeigt uns, wie groß unser Gott ist und manchmal zeigt uns auch, wie klein wir sind. Das bekommt die Bibel auch hin, dass sie manchmal so Gott ganz groß macht und trotzdem uns zeigt, Wir sind klein und trotzdem interessant für Gott. Er mag uns trotzdem, er liebt uns trotzdem. Jesaja 40, eins der schönsten Kapitel im Alten Testament, da heißt es in einem Vers: Die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Da sagt Gott sozusagen, die Menschen, die Völker sind nichts. Und im gleichen Kapitel sagt Gott aber, und ich will sie hüten wie einen die Mutterschafe, die Lämmer in die Hand nimmt und trägt. Sagt Gott auch zu den Menschen, beides gehört zusammen, ne? Dieses Boah und dieses Intime, wie schön. Wisst ihr, das muss man beim Beten auch beachten. Wir haben uns inzwischen dran gewöhnt, was ja auch nicht ganz falsch ist, ne? Dieses Intime zu betonen, die Nähe zu Gott, aber im Blick zu behalten, wie ungewöhnlich das ist, das Staunen nicht zu verlieren, wenn wir mit Gott reden können. Mose im Alten Testament, Mose hätte sich gewünscht, was wir erleben dürfen. Ne? Mose wünscht sich, Gott begegnen zu dürfen, Gott sehen zu dürfen. Und das äußert er, dass er Gott sehen möchte. Und dann sagt Gott ihm das in 2. Mose 33. Der Herr antwortete: Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen, will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Und dann sagt er ihm diesen Satz: Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Und dann passiert das so, ne? Die Herrlichkeit Gottes geht an Mose vorüber und Mose darf nur den Rücken sehen. Und dann steht da noch, dass Gott seine Hand über ihm hält, das Gesicht sozusagen verdeckt, damit Mose nicht zufällig irgendwie was sehen kann, was er nicht sehen darf, damit Mose nicht stirbt. Das Paradoxe an der Situation ist, ne? Gott schützt Mose vor sich selbst, vor Gott, dass er nicht stirbt. Und genau das ist das, was Jesus im Neuen Testament tut. Gott schützt uns durch Jesus vor der Heiligkeit Gottes, vor dem, was uns trennt mit unserer Sünde. Das Ungewöhnliche, in Johannes 1, Vers 14 liest man dann, dass in Jesus die Herrlichkeit Gottes selber sichtbar wird. Und wir dürfen das, was Mose nicht darf, in die Gegenwart Gottes treten, weil Jesus eben unsere Sünde bezahlt hat, den Preis bezahlt hat. Jesus hält sozusagen seine Hand über dich und mich, dass wir in die Gegenwart des heiligen Gottes treten dürfen, dass wir zu Gott kommen dürfen. Wenn wir also über Ehrfurcht sprechen, sprechen wir nicht über Angst. Ne? Angst ist vielleicht das falsche Wort. Christen haben nicht Angst. Angst ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht noch um mich selber kreise, dass ich nicht verstanden habe, was Glaube ausmacht. Johannes sagt mal im Johannesbrief, in der Liebe ist keine Angst. In der Beziehung zu Gott ist Angst nicht das Thema. Ehrfurcht ist was anderes als Angst. Christen haben keine Angst, sondern im Gegenteil, Ehrfurcht bedeutet, dass ich Gott immer mehr achte und ehre für das, was er mir geschenkt hat. Dass ich vielleicht immer mehr erkenne, was für ein Vorrecht das ist, dass ich Gott sage: Herr, wenn du so bist und deine Hand über mich hältst, dann möchte ich dir mit meinem Leben aber auch Ehre machen, dann möchte ich dir dienen. Und dann ist das so mehr ein Staunen, ehrfürchtiges Staunen. Natürlich bleibt Gott größer als ich, aber ich weiß, ich kann ihm begegnen, weil er mich liebt. Also es ist ein Vorrecht. Oswald Chambers hat einmal ein Zitat zur Ehrfurcht Gottes formuliert. Das Bemerkenswerte an der Gottesfurcht ist, dass, wenn man Gott fürchtet, jetzt im Sinne von Ehrfurcht, nichts anderes fürchtet, während man, wenn man Gott nicht fürchtet, alles andere fürchtet. Also, wir kennen diese Formulierung, wer sich vor Gott beugt, kann vor allen Menschen aufrecht stehen. Der muss sich nicht ängstlich bücken und klein sein, weil er weiß, wem er dient. Und wenn wir so beten, das hilft uns. Wir müssen weder sentimental vertraulich sein, oder plump, noch ein bisschen gestelzt, förmlich sein. Aber wir dürfen wissen, der Vater, zu dem ich komme, das ist gleichzeitig auch der König. Na, beides zusammen, Vater und König, Freund und Herr der Herren, das zusammenzubekommen. Austin Phelps, der hat das versucht, wenn er betet, hat er gesagt, stellt er sich das einfach immer vorm Beten vor. Er hat gesagt, ich stelle mir vor, Gott ist hier innerhalb dieser Wände. Er ist vor mir, hinter mir, zu meiner Rechten, zu meiner Linken. Der Gott, der die Unermesslichkeit erfüllt, ist jetzt zu mir herabgekommen. Ich will mich jetzt vor ihm beugen und mit ihm reden. Ich kann meine Wünsche vor ihm ausbreiten. Keine Silbe wird über meine Lippen kommen, ohne dass er sie nicht hört. Ich darf mit ihm reden, wie ich mit meinem liebsten Freund auf Erden sprechen würde. Der versucht, beides zusammenzubringen. Ne? Ich darf mit dem großen Vater, mit dem großen Herrn sprechen, wie mit einem Freund. Das soll unsere Gedanken wirklich, wenn du betest, mit dieser Einstellung, in einer gesunden Ehrfurcht, das tut uns Menschen gut und es steht Gott zu. Man kann sich aufs Beten vorbereiten. Wenn dir das manchmal schwerfällt, so diesen Gedanken der Ehrfurcht, das muss nicht immer sein, aber wenn man den manchmal nicht so hinbekommt, kann man sich zum Beispiel vornehmen, wenn man jetzt betet, vielleicht mal damit anzufangen, dass du dir vorstellst, du bist ein adoptiertes, geliebtes Kind Gottes, das gleich zu seinem Papa gehen darf, zu seinem Vater gehen darf, dass das nicht selbstverständlich ist, ist so was Besonderes. Du kannst dir vorstellen, was wir hier gehört haben, dass du einen Hohepriester und Fürsprecher hast, der vor Gott für dich eintritt. Erinnerst du dich daran, dass der Heilige Geist in dir wohnt und dass der dir hilft, recht zu beten? Es lohnt sich, mit so einer gesunden Einstellung Gott gegenüber zu treten. Das Dritte, da muss ich jetzt einmal fragen, klappt das mit dem Ton von dem Video? Wenn ja, sehen wir jetzt gleich ein Video.
Krankheit.
Ist noch zu leise.
Irgendwo hier sein, ey.
Kannst du es nochmal starten?
Du hast 41.
Einfach nochmal starten. Danke.
Mein Freund leidet an einer unheilbaren Krankheit.
Ach, Mann, ey, die muss doch irgendwo hier sein, ey.
Fast 41 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Männeraugen. Aber die Dunkelziffer wird noch höher eingeschätzt.
Die ersten Anzeichen, dass er Männeraugen hat, kamen, als er die offensichtlichsten Alltagsgegenstände nicht mehr finden konnte.
Hast du die Schere irgendwo gesehen?
Schatz, guck richtig, die ist in der Schublade.
Nein, ich guck hier gerade rein.
Die ist hier nicht. Ich stehe jetzt extra auf. Wehe, die ist da. Und was ist das hier?
Sein. Ich sag dir, ich habe hier hundertprozentig gerade alles abgesucht.
Ich habe mir anfangs natürlich nichts dabei gedacht, aber jetzt, wo ich weiß, was er hat, fühle ich mich natürlich schon irgendwie schuldig.
Männeraugen sind nach heutigem wissenschaftlichen Stand nicht heilbar. Den Betroffenen sollte man am besten bei der Suche helfen, ohne dabei mit den Augen zu rollen.
Also alle Frauen wissen jetzt Bescheid. Ich leide auch unter dem Krankheitsbild. Die Butter im Kühlschrank war vorher garantiert nicht drin, aber meine Frau findet sie. Ob die jetzt mit den Augen rollt, fragt ihr sie lieber selber, dazu schweige ich dann. Aber wisst ihr, das Schöne ist, dass Gott anders ist. Unsere Probleme sind manchmal ähnlich. Ne? Wir haben manchmal auch Probleme, bei denen Gott vielleicht mit den Augen rollen könnte und denkt, Mensch, schon wieder so. Aber Gott rollt nicht mit den Augen. Zu Gott darfst du wirklich mit allem kommen, was dir auf dem Herzen liegt. Kinder wegen ihrem Roller, der vielleicht gerade umgekippt ist und irgendwie eine Macke hat. Erwachsene, die in der Stadt den Parkplatz suchen. Andere, die vielleicht vor einer großen Herausforderung stehen. Du darfst mit allen Dingen zu Gott kommen und ihm das sagen. Hilflosigkeit ist geradezu eine Vorbedingung für das Gebet. Hilflosigkeit, Schwachsein vor Gott, darauf kommt es an. Psalm 50, wir kennen alle die Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. 50, 15. Und das Schöne ist, wenn Menschen anfangen zu beten in ihrer Not, dann passiert was. Also auf jeden Fall hört Gott zu. Und dann manchmal lässt Gott Dinge geschehen, die man sich nicht vorstellen kann. Guckt in der Bibel von vorne an, Das Gebet besiegt Feuer, Luft, Erde, Wasser. Das Gebet teilt das Schilfmeer. Mose betet, streckt den Stock aus. Plötzlich können das ganze Volk durch Schilfmeer ziehen. In der Wüste, sie haben nichts zu trinken. Auch da ein Gebet. Mose schlägt mit dem Stein an, mit dem Stab an Stein. Wasser fließt aus dem Stein. Das Volk in der Wüste wird mit Wasser versorgt. Das Gebet lässt Brot vom Himmel fallen. Die Leute haben nichts zu essen, sie beten. Und Mose sagt ihnen, macht euch schon mal bereit, es gibt Fleisch und Brot, dann kommen erst die Wachteln später. Das Manna, Gott versorgt das Volk 40 Jahre lang in der Wüste mit dem Himmelsbrot, diesen Körnern, dass sie nicht verhungern müssen, dass sie zu essen haben und die lange Reise überstehen können. Elia betet, lass Feuer vom Himmel fallen auf mein Opfer. Und in der Bibel liest man, es fällt Feuer vom Himmel, verzehrt sein Opfer mitsamt dem Stein, obwohl er vorher noch Wasser hat drüber schütten lassen, dass es eigentlich gar nicht geht, es geschieht. Das Gebet im Alten Testament besiegt Armeen. Da ziehen Israeliten aus und bevor sie die Soldaten schicken, schicken sie voraus die Musiker, die schon ich bin schneller im Reden als im Denken, die sozusagen schon loben, dass Gott ihnen hilft. Und es geschieht ein Wunder, die Armeen zerfleischen sich gegenseitig oder rennen weg. Verschiedene Dinge, wo Gott durchs Gebet eingreift. Er heilt Kranke, er weckt Tote zum Leben. Wer Markus Theater gestern nicht gesehen hat, heute gibt es nochmal die Möglichkeit, da sieht man so Geschichten, wie Gott Dinge tut, die nicht gehen, menschlich nicht funktionieren, die man nicht erklären kann mit spontanen Remissionen, was auch immer. Da geschieht etwas, was nur geschehen kann, weil Gott eingreift in die Naturgesetze sozusagen, Dinge auf den Kopf stellt, die er wohl geordnet hat, aber es tut, um deutlich zu machen, wer er ist. Das Gebet ebnet bis heute den Weg zum Herzen von Millionen von Menschen. Aber beten bedeutet eben, meine Schwäche und Abhängigkeit von Gott anzuerkennen, ne? Dass ich auch sage, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht weiter. Eins wird immer stimmen, Gott kann seine Kraft in deinem Leben schwerlich freisetzen, wenn wir gar nicht bereit sind, ihn für Dinge zu fragen, wenn wir sagen, das kriege ich schon alleine hin. Na, warum sollte Gott mir helfen, wenn ich sage, ich brauche dich nicht? Das geht auch so. Dann wird auch Gott sagen, dann guck mal, wie es läuft, was so funktioniert. Manchmal sind wir mit wenig zufrieden. Ne? Jesus will uns das Leben schenken in Fülle und wir sitzen manchmal da mit dem Wenigen und schlagen uns damit rum und sind damit zufrieden oder nicht zufrieden, aber bitten ihn nicht um anderes, weil uns das nicht einfällt. Ich möchte Mut machen, nicht mit zu wenig zufrieden zu sein. Jetzt kein Anspruchsdenken, ne? Aber wirklich in der Hilflosigkeit, nicht mit der Not für sich zu bleiben. Denn am Anfang des Betens steht fast immer die Not. Fast alle Menschen haben angefangen zu beten, als sie in Not waren. In der Bibel findet man auch dazu viele Geschichten. Wir beten nicht zuerst, weil wir sollten, sondern weil wir es brauchen. Der blinde Bartimäus, der an der Straße sitzt, hört, dass Jesus vorbeikommt und sagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er ruft um Hilfe und die Leute wollen ihn zum Schweigen bringen und er ruft noch lauter. Er brüllt richtig, egal was die Leute denken. Die syrophönizische Frau, deren Tochter von einem Dämon besessen ist, die mit Jesus ringt und Jesus sagt, ich bin eigentlich gar nicht zu den Juden gekommen, sondern erstmal zum Volk Israel. Und er gebraucht das Bild vom Hund und sagt, ja, aber der, und sie sagt, der Hund sitzt unter dem Tisch und sammelt die Krümel auf, die vom Tisch fallen. Jesus freut sich über ihr Vertrauen, über ihre Hilflosigkeit, dass sie das bekennt und hilft ihr und ihre Tochter wird gesund. Man könnte jetzt endlose Beispiele, will ich nicht. Wisst ihr, aber es gefällt Gott, ist ein gefährlicher Satz, nicht wenn wir verzweifelt sind und nicht mehr können, aber es gefällt Gott, wenn wir in der Verzweiflung den Weg zu ihm finden, das gefällt Gott. Wenn ich in Not bin und nicht weiter weiß und ich dann auf die Idee komme, Herr, ich habe doch dich, ich möchte dich um Hilfe bitten. Jack Taylor hat mal gesagt, unsere Unzulänglichkeiten sind die Posaunen, die uns zum Gebet rufen. Spätestens dann sollten wir beten. Wenn man im Beten heimischer geworden ist, tut man es vielleicht auch mal vorher, aber die Hilflosigkeit zeigt uns, dass wir Gott brauchen. Darum fällt uns Beten so schwer, weil wir Menschen nicht gern zugeben, dass wir hilflos sind. Das geht mir wahrscheinlich genauso wie dir und mir. Wir sind oft Menschen, die viel selber machen können und auch selber machen können wollen und manchmal viel zu spät die Kurve kriegen, Gott um Hilfe zu bitten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, die Unabhängigkeitserklärung, also ist nicht die Leute, die dabei waren, 1776, 13 Staaten in den USA, die es damals gab, britische Kolonie, sagen sich mit der Unabhängigkeitserklärung vom britischen Empire los, erklären ihre Unabhängigkeit. Sie wollen keinen König in Britannien mehr über sich haben, ne, und deklarieren ihre Unabhängigkeit als ein loser Staatenbund. Und jemand hat dazu geschrieben, als er sich entschieden hat zu beten, das Gebet ist meine Abhängigkeitserklärung. Wir erklären gerne unsere Unabhängigkeit. Das Gebet ist das genaue Gegenteil. Ich bekenne, dass ich abhängig bin von Gott, dass ich Hilfe brauche und nötig habe, dass ich mein Leben alleine nicht hinbekomme. Und darum ist es manchmal auch so schwer. Ole Hollesby, Hilflosigkeit ist fraglos das erste und sicherste Kennzeichen eines betenden Herzens. Soweit ich verstehe, ist das Gebet eigentlich für die Hilflosen eingerichtet. Beten und Hilflosigkeit gehören unauflöslich zusammen. Es sind sicher nur die Hilflosen, die beten können. Das ergibt sich aus dem Evangelium sozusagen. Denn nur der Mensch, der geistlich gesehen sein Bankrott vor Gott erklärt, kann auch die Hilfe, die Rettung durch Jesus erfahren. Echt beten kann letztlich nur der, der sich in der Welt als trostlos bezeichnen muss, als hilflos. Und beten heißt, Jesus in meine Hilflosigkeit mit hineinzunehmen, einzuladen. Und in mein Gefühl, dass ich das selber nicht schaffe. Beten heißt zu akzeptieren, dass ich in allem von Gott abhängig bin. Und das wird sich auch nie ändern. Jemand sagt, das Christsein ist im Grunde eine Krankengeschichte. Permanentes Beten ist so, als ob wir dauernd nach der Krankenschwester klingeln. Und die rollt nicht mit den Augen. Das ist das Schöne. Dazu gehört eben auch, dass ich das Chaos, die Sünde in mir anerkenne, auch das vor Gott bekenne. Zum Gebet gehört also auch Schuldbekenntnis, Reue, Buße. Dass die Begegnung mit Gott ermöglicht das auch, bestätigt mich darin, das Licht Gottes scheint in mein Leben, zeigt mir, wer ich bin. Und Jesus zeigt es mir nicht nur, er nimmt es mir auch weg. Und das ist eine schöne Einladung. Also, was will ich damit sagen? Echtes Beten führt dazu, das fordert mich auf, dass ich aufhöre mit Selbstrechtfertigungen, mit Schuldverschiebespielen, mit Selbstmitleid, mit Hochmutspielchen. Und es lädt mich ein, Leben zu haben, das Jesus mir geben möchte. Wir haben gehört, es muss in seinem Namen geschehen, also in gesunder Ehrfurcht auch vor ihm und im Wissen um die Abhängigkeit von Gott. Wer so betet, hat die Zusage, dass Gott das Gebet hört und auch so erhört, wie es für uns gut ist. Und da wünsche ich dir und mir, dass diese Einstellung des Herzens unser Gebet auch auszeichnet. Amen. Ich möchte auch heute Mut geben, habe ich auch geschrieben, Vielleicht habt ihr irgendwas mit Jesus erlebt.